Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freue mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Andreas, wir sind heute zum 12. Mal in dieser Art und Weise an einem Tisch.
Ja.
Und ich habe mich entschlossen, ohne dich vorzuwarnen, ich habe es vorhin gerade gesagt, du bist ganz nervös, wir machen ab jetzt Staffeln. Ja. Und zwar haben wir jetzt 12 Folgen hinter uns, oder wir machen heute die 12.
Das war die erste Staffel.
Das war jetzt die erste Staffel, weil mir unser lieber Niki Koller gesagt hat, wenn wir Staffeln machen und mindestens, glaube ich, 20, hat er gesagt, 20.000 Hörer haben,
ja,
dann kann es sein, dass wir eine Förderung kriegen könnten.
Ja.
Ich weiß zwar die näheren Voraussetzungen noch nicht, wahrscheinlich auch irgendwelche inhaltlichen Qualitäten, die wir möglicherweise erfüllen könnten, aber wir brauchen auch Staffelbezeichnungen.
Und das, also jetzt ist, haben wir das mal, ist auch in Ordnung, wenn man jetzt rückwirkend die ersten 12 Folgen zu einer Staffel macht.
Das ist wieder so.
Hast du dich mit den Kriterien auseinandergesetzt?
Nein, keine Sekunde. Aber wenn
wir vertrauen dem Herrn Koller.
Ja, das ist sowieso. Niki Koller kann man immer vertrauen. Aber dieses Rückwirken schreckt mich überhaupt nicht und dich hoffentlich auch nicht. Denn wir bezeichnen das einfach als Extunk.
Ja.
Als Annullierung der nicht erfolgten Staffelbezeichnung. Ja. Und setzen
dem Ganzen jetzt... Wie nennen wir jetzt die erste Staffel?
Ja, hast du es nicht erfunden lassen?
Nein, habe ich nicht. Du bist sehr spontan.
Also Einleitung, Präludium, Allgemeines, irgendwie so. Wir werden das nachreichen, liebe Damen und Herren. Wir werden dem Ganzen eine ordentliche Bezeichnung geben. Und die nächsten 12 Folgen, die kriegen dann eine ganz große Klammer, die wir uns ebenfalls sehr genau überlegen werden.
Ja.
12 ist eine besondere Zahl.
Ich schon eine Idee.
Ja, welche?
Dass wir vielleicht bei der zweiten Staffel, bei der nun kommenden, uns besonders konzentrieren auf das Verfahrensrecht.
Auf das Verfahrensrecht.
Das würde nämlich passen zu der Idee, die wir heute haben. Was meinst du?
Ja, du willst schon wieder zum Stoff, du willst schon wieder zum Inhalt. Aber bevor wir zum Inhalt kommen, Moment, ich habe dich eigentlich jetzt abgeschnitten. Also worüber reden wir heute?
Nein, das verrate ich noch nicht.
Ich wollte nämlich vorhin was anderes noch sagen. Und zwar herzlichen Dank an Sie alle, die uns geschrieben haben. Es werden immer mehr. Und was uns besonders freut, die Anregungen, die Themenvorschläge. Ich habe jetzt hier, ich zeige sie dir, Sie sehen es nicht, einen wunderbaren Zettel herangezogen und ihn beschriftet mit all den Vorschlägen. Wir haben von Ihnen erhalten. Hinzu- und Anrechnung. Mhm. Was ist die Verlassenschaft, der digitale Nachlass? Auch spannend. Lebensgemeinschaft und Paragraph 725.
Oh, ja. Oh, dann können wir mal machen. Spannend, ja.
Paragraph 14 Wohnungseigentumsgesetz.
Herrlich, herrlich.
Ah, oder die Untiefen des, lassen wir das stehen, das machen wir sicher mal. Pflegevermächtnis.
Kommt sicher.
Kommt ganz sicher. Widerstreitende Erbantrittserklärungen.
Na bitte.
Ah, da kommt heute, das werden wir uns gleich widmen, dieser Thematik. Und Erb- und Pflichtteilsverzichte, Anrechnungsvereinbarungen, auch das wunderbar. Sie merken, genug Stoff, den Sie bisher vorgeschlagen haben. Wir werden jedes dieser Themen behandeln.
Auf jeden
Vielen, vielen Dank. Schreiben Sie uns an kontakt@mounterbrecht. Und lieber Andreas, jetzt bin ich endlich soweit. Worüber reden wir heute?
Ja, wir haben uns, ich glaube gestern war das spontan überlegt, dass wir uns heute der Frage der Erbschaftsannahme, der Erbantrittserklärung, aber auch der Erbausschlagung widmen wollen. Da steckt extrem viel drinnen und ich glaube, damit wir uns dem Thema gut nähern, sollten wir uns zunächst einmal ganz allgemein überlegen, wie der Erbschaftserwerb nach dem österreichischen Erbrecht erfolgt, nämlich nicht eo ipso, nicht von selbst. Man wird ja nicht Erbe schon aufgrund des Todes des Erblassers, sondern es gibt ja das haben wir schon in mehreren Folgen immer wieder besprochen, ein besonderes Verlassenschaftsverfahren, in dem es notwendig ist, die Erbschaftsannahme ausdrücklich zu erklären. Und der Erbschaftserwerb, der erfolgt ja erst in weiterer Folge durch den sogenannten Einantwortungsbeschluss, durch den dann der Erbe Gesamtrechtsnachfolger wird. Aber wir sollten uns das jetzt einmal ganz genau gemeinsam anschauen, Christian.
Ja, sehr gern, sehr gern. Aber dann machen wir es doch auch wirklich sehr langsam. Jemand verstirbt. Welchen Fall bilden wir? Bilden wir vielleicht zunächst den Fall, dass die Frage des Erbrechts sozusagen vollkommen klar ist. Also jemand verstirbt und setzt in einem untadeligen, unzweifelhaften Testament, notariellen Testament, seine Ehefrau, er hat keine sonstigen Verwandten, zur Alleinerbin ein. Dann beginnt die Geschichte mit dem schrecklichen Ereignis des Todes. Mit dem Tod wird nach österreichischem Recht unsere unzweifelhafte Erbin noch nicht automatisch die Rechtsnachfolgerin des Verstorbenen in all seine Positionen. Nicht wahr? So fängt es mal an. Das heißt, das Eigentum, welches er hatte an den Immobilien, geht mit dem Zeitpunkt des Todes nicht automatisch in ihr Eigentum über. Das Eigentum an den Geldwerten, an den beweglichen Sachen, an Gesellschaftsanteilen, an Rechten etc. 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 Aber mit dem Tod erwirbt sie sehr wohl ex lege von Gesetzes wegen was, lieber Andreas?
Das Erbrecht
fällt also, ihr an. Nämlich jetzt vom Begrifflichen her. Sie hat dieses absolute Erwerbsrecht, dieses Erbrecht entsteht mit dem Tod. Zu Lebzeiten ist es ja nur eine Hoffnung.
Ja.
Ist es ja nur eine Hoffnung. Und ich glaube, das sollte man auch hier hervorheben, denn über dieses absolute Erwerbsrecht könnte sie sehr wohl schon verfügen.
Ja, sie könnte, ich finde es sehr gut, dass wir kurz an dieser Stelle bleiben, der Tod. Du hast das richtig beschrieben. Es ist nicht so, dass mit dem Tod schon der Eigentumsübergang sich vollzieht. Nein, der bei uns jetzt unstrittigen Erbin fällt das Erbrecht an. Das Erbrecht ist bei ihr. Und zugleich schauen wir es uns noch kurz weiter an. Aber wo sind jetzt die Vermögenswerte des Verstorbenen? Wo sind die Immobilien? An die Stelle des Verstorbenen tritt die Verlassenschaft, die eine juristische Person oder als eine juristische Person gedacht wird. Und in dieser Verlassenschaft sind nun alle Vermögenswerte des Verstorbenen drinnen. Und daneben steht die Ehegattin mit dem Erbrecht und erst später durch den Einantwortungsbeschluss werden diese Vermögenswerte von der Verlassenschaft übergehen auf sie als Erbin und die Verlassenschaft geht unter. So muss man sich das vorstellen.
Das wird auch wieder sehr flott und sehr richtig. Ich hake ein bei diesem Einantwortungsbeschluss. Also wir haben dieses Verfahren, über das wir jetzt dann reden werden.
Ja, da gehen wir noch näher rein.
Da gehen wir dann noch näher ein, nicht? Dass ja geführt wird, wie wir bereits oft erklärt haben, vom Gerichtskommissär, als Organ des Gerichts, dieses Verlassenschaftsverfahren. Und am Ende dieses Verfahrens steht eben ein Beschluss des Verlassenschaftsgerichts, der die Bezeichnung Einantwortungsbeschluss trägt. Das Wort Einantwortung, ein altes Wort, vielleicht heute kaum mehr gebräuchlich außerhalb unserer Erbrechtsblase, überlassen, aushändigen, in die Hände geben, die Verlassenschaft, das Eigentum an allen Aktiven, aber auch die Rechtsstellung aus allen Passiven wird mit diesem Beschluss in das Vermögen des Erben übertragen. Mhm. Uno acto, alles in einem. Mhm. Nicht wahr? Also das nennt man Einantwortung. Und ab diesem Moment ist in unserem Fall unsere Erbin, die wir uns vorstellen, tatsächlich die Eigentümerin der Liegenschaften, der Bankkonten etc. etc. Und bis dahin war die Eigentümerin die Verlassenschaft, die ruhende Verlassenschaft, also juristische Person. Und unsere Erbin hatte sehr wohl schon was, nämlich das angefallene Erbrecht, ja, das sie, wie ich schon erwähnt habe, klingt sehr exotisch, ist aber möglich und auch im ABGB geregelt, sie verkaufen kann, auch verschenken kann an jemand ganz Fremden, jemand ganz anderen.
Und der dann vielleicht weniger exotisch, nur dass wir es noch deutlicher machen, was das bedeutet, dass sie dieses Erbrecht hat. Wenn sie nun verstirbt, dann ist dieses Erbrecht, das sie da schon erworben hat, in ihrer Verlassenschaft und geht über auf ihre Erben, jedenfalls im einfachsten Fall. Das heißt, das einmal angefallene Erbrecht unserer Ehegattin, das kann, wie das Gesetz sagt, Transmission, § 537 ABGB, an die Erbeserben, an die Erben hier der Ehegattin.
Ich glaube, dass wir auch da wieder einen Moment stehen bleiben können, weil es so, glaube ich, interessant ist für die Zuhörer, die damit nicht vertraut sind. Vollkommen richtig und ja eigentlich auch logisch, das Erbrecht fällt ihr mit dem Tod an. Sie erwirbt dieses absolute Erwerbsrecht und das ist jetzt kein leeres Gefasel, sondern das ist ein Wert, das ist ein Objekt. Mhm. Und wenn sie es veräußern könnte, na, dann ist es ja auch nur logisch, dass sie es auch vererben könnte. Mhm. Wie viel ist das wert? Naja, das ist so, der Wert dieses absoluten Erbrechts ergibt sich natürlich daraus, was am Ende rausschaut aus dieser Verlassenschaft, mhm, was in der Verlassenschaft steckt. Und wenn wir jetzt noch einen Moment zurückgehen und dann vielleicht auch konkrete Fälle drumherum bilden, erkennen wir also, dieser Vermögenswert, der entsteht nur dann, wenn in unserem Beispiel die Erbin, also die Ehefrau, den Tod des Verstorbenen überlebt. Ein ganz zentraler Grundsatz, du hast das Gesetz bei dir liegen, steht das nicht eh auch im 537, die Überlebensbedingung.
Ja.
Das heißt, es muss ein potenziell berechtigter, zum Beispiel jemand, der im Testament zum Erben eingesetzt ist, muss den Tod des Erblassers um eine Sekunde, reicht aus, überleben, dann fällt, wie du es richtig natürlich zutreffend formuliert hast, das Erbrecht an. Stirbt unser Testamentserbe, der eingesetzt wurde, vor dem Testator oder gleichzeitig mit ihm, Unfall, Katastrophenfall, dann kann dieser Vermögenswert nicht in sein Vermögen übergehen, mhm, das Erbrecht entsteht nicht, mhm, und es erbt jemand völlig anderer, mhm, richtig?
Absolut richtig, ja.
Und da gibt es halt, da gibt es natürlich, wie soll ich sagen, bilden wir vielleicht einmal irgendwie so furchtbare Beispiele, die Person Christine hat eine Tochter und einen Schwiegersohn, den Ehemann ihrer Tochter. Und der Schwiegersohn ist unserer Christine, unserer Dame, nicht besonders sympathisch. Nicht wahr? Oder besonders unsympathisch. Wenn jetzt die Christine verstirbt bei einem Unfall, an dem auch ihre Tochter beteiligt war, und die beiden versterben gleichzeitig, dann beerbt die Tochter die Mutter nicht. Mhm. Geht nicht. Nicht wahr? Mhm. Wenn die Tochter eine Sekunde länger lebt, ist das Erbrecht nach ihrer Mutter in ihrem Vermögen und dann könnte ihr Alleinerbe sein, entweder ihr Ehemann, wenn sie kein Testament hätte und keine sonstigen, ja, Kinder, oder sie hat ein Testament gemacht und es ist der Tierschutzverein, mhm, oder wer auch immer. Mhm. Also man merkt oder man sieht, es geht tatsächlich im Erbrecht bisweilen um eine Sekunde,
ja,
die darüber entscheidet, wohin ein Riesenvermögen wandert.
Absolut, ja.
Und wenn wir jetzt zurückkommen, wir wollten ja reden über die Erbentrittserklärung, eigentlich über solche formalen Dinge. Wir halten fest, jetzt haben wir uns kurz darüber unterhalten, über dieses Erwerbsrecht, das da eben anfällt durch das Überleben. Und jetzt unterstellen wir, unsere Erbin lebt auch weiter und fragt sich jetzt, es gibt keinen Streit, alles ist klar, es gibt niemand anderen, wie komme ich da ins Grundbuch, die Bank bockt und zahlt mir nicht aus, was muss ich tun? Und jetzt kommt sie dann zu dir, nicht wahr, du als paradigmatischer Gerichtskommissär.
Ja, aber gehen wir es ganz genau durch. Auch nur kurz, dass wir uns das Verlassenschaftsverfahren vorstellen können. Diese Ehegattin würde mal jedenfalls nach § 152 Außerstreitgesetz eine Kopie des Testaments erhalten, damit sie sieht, dass sie da im Testament zur Erbin berufen ist.
Warum erhält sie eine? Sorry, wenn ich immer dazwischen frage.
Bitte?
Warum erhält sie eine? Von wem? Wo kommt die jetzt her?
Vom Gerichtskommissär.
Ich weiß schon.
Was willst du hinaus?
Nein, ich will ja nur darauf hinaus, also der Gerichtskommissär, der erste Routinevorgang.
Aber willst du ganz am Beginn da ansetzen?
Ja. Naja, der Gerichtskommissär. Ja,
dann gehen wir es ganz genau an.
Was passiert?
Aber dann machen wir das an der Stelle. Bitte. Wie startet das Verlassenschaftsverfahren? Nehmen wir an, er ist im Krankenhaus verstorben.
Ja.
Das Krankenhaus verständigt das Standesamt. Das Standesamt schickt eine Todesfallmitteilung an das zuständige Bezirksgericht. Das zuständige Bezirksgericht informiert den Notar, die Notarin als Gerichtskommissär.
Den zuständigen
Notar. Den zuständigen fixe natürlich. Zuständigkeit. Fixe Zuständigkeit, genau. Dann startet der Gerichtskommissär das Verlassenschaftsverfahren. Erster Schritt, Einsicht in das zentrale Testamentsregister.
Ist das tatsächlich das Erste, was
ihr macht? Das ist so ziemlich der erste Schritt. Das ist gleich am Beginn.
Genau.
Das ist gleich am
Weil Beginn. Du bist ja der Profi, ich habe keine Ahnung. Ich höre dir auch ganz spannend zu.
Das ist der Beginn.
Und typischerweise wahrscheinlich ist der jetzt schon 10 Tage tot, eine Woche, wie lange dauert
14 Tage, würde ich sagen.
Also eigentlich 14 Tage typischerweise beginnt erst.
Dann beginnt's.
Der Gerichtskommissar mit der
Arbeit. So lange dauert es. Schaut rein, sieht, aha, es gibt eine Registrierung beim Rechtsanwalt XY, Notar XY, das Testament wird angefragt, wird dem Gerichtskommissär übermittelt. Er übernimmt das Testament zum Verlassenschaftsakt, prüft es auch der Form nach und übermittelt danach dem im Testament eingesetzten Erben. Jetzt sind wir wieder bei unserem Fall der Ehegattin nach § 152 Außerstreitgesetz eine Kopie des Testaments. Und, jetzt gehen wir es gleich weiter, und lädt sie zu einem ersten Termin im Verlassenschaftsverfahren zur Errichtung der Todesfallaufnahme. Ein Termin zur Informationsaufnahme. Da wird die Ehegattin befragt, was gibt es für gesetzliche Erben noch, gibt es Kinder, Wohnsitz, Vermögenswerte, gibt es sonst noch letztwillige Verfügungen. Da wird einmal Information aufgenommen, alle Grundlagen gesammelt zur Abwicklung des Verlassenschaftsverfahrens.
Entschuldige, Andreas, ich weiß, du willst weitergehen, aber das ist ja schon was ganz Besonderes, finde ich. Man sollte es als was Besonderes wahrnehmen. Dieser erste Kontakt des Gerichtskommissärs als Gerichtsorgan mit, ich sage jetzt, einer potenziellen Partei oder einer Auskunftsperson, die zur sogenannten Todfallsaufnahme führt. Ich glaube, aber korrigiere mich, die eigentlich mit Blick auf die Fragen ganz einheitlich aussieht bei jedem Notar. Nicht? Da gibt es dieses Formular, das wird abgefragt. Und warum wollte ich hier kurz unterbrechen? In der Realität wird da abgefragt, was hat er für Bankverbindungen und so, und hat er Waffen und da gibt es sonstige, wer ist verwandt. Und diese Person in unserem Fall, die Witwe, würde das halt nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und am Ende unterschreibt sie das. Und ich glaube schon sagen zu können, das ist dann ein Protokoll.
Das ist dann ein Protokoll,
das im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens gegenüber einer Person, die eigentlich funktionell ein Gerichtsorgan ist, abgegeben wird. Das heißt, man darf hier nicht schwindeln.
Auf keinen Fall, ja.
Und das sollte stimmen. Und wenn man es nicht weiß, sollte man sagen, man weiß es nicht. Und warum sage ich das? Mir begegnet das schon sehr häufig, dass ich den Eindruck habe, dass dieser Vorgang, diese Todfallsaufnahme und die Angaben, die da dort gemacht wurden, in den Fällen, die mir vor Augen stehen, von Personen, die nicht gesondert rechtlich belehrt waren, recht nonchalant mal irgendwie da sowas angegeben wird. Ja. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob das immer so zelebriert wird und wahrgenommen wird, wie eine Aussage gegenüber einem Bezirksrichter im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens. Und eigentlich ist es doch.
Und das ist natürlich in Wahrheit extrem sensibel, weil sich in weiterer Folge die Frage stellen kann, warum ist das eine Sparbuch nicht angegeben worden? Ja? Warum ist der eine Verwandte nicht angegeben worden und so weiter und so fort, und solche Dinge kommen vor. Also da ist es einerseits Aufgabe der Gerichtskommissäre, diesen Hinweis zu geben, Achtung, da wird jetzt gerade gerichtlich protokolliert, das muss alles stimmen, was Sie sagen, und nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig sein. Und da muss man als Partei, als Informationsgeber wirklich aufpassen, denn falsche, unvollständige Angaben könnten theoretisch strafrechtliche Folgen nach sich ziehen und je nach Fallkonstellation zum Beispiel auch eine Erbunwürdigkeit erzeugen. Also da muss man wirklich sich der Bedeutung dessen bewusst sein.
Ja, finde ich doch schon spannend. Ich meine, wir haben jetzt den Fall, unseren Sachverhalt, ich habe ja gesagt, alles ist unstrittig. Aber dann machen wir ganz kurz, variieren wir es halt ab. Es ist vielleicht alles wird ganz fraglich und strittig und schwierige Familienverhältnisse. Mein Rat klingt jetzt ein wenig hohl vielleicht. Ab dem ersten Moment, in dem Sie mit dem Notar zu tun haben, sollten Sie, empfehle ich allen, das Recht kennen. Und wenn Sie das Recht nicht kennen, die Rechtslage und diese Dinge, die Sie hier hören, und es geht für Sie um etwas, dann empfehle ich Ihnen, sich tatsächlich anwaltliche oder notarielle, geht ja auch, man kann sich ja auch beraten, dass man an einem Notar Hilfe zu besorgen und sich begleiten zu lassen. Letzter Hinweis zu dieser Todfallsaufnahme, jetzt kippe ich in die Rolle des Prozessanwaltes. Das heißt, ich komme dazu zu einem Akt viele, viele Monate später. Es ist schon wahnsinnig viel passiert vom Notar. Diese ganzen Maßnahmen wurden gesetzt. Und jetzt ist halt dann ein Streit entstanden und eine Partei erteilt mir Auftrag und Vollmacht. Was ist das Erste, was ich natürlich tue? Und ich nehme an, auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen in der Situation. Ich möchte den vollständigen Verlassenschaftsakt sehen. Unter anderem auch, und ich schaue mir das genau an, um herauszufinden, was ist bisher passiert in der Gestalt der Erklärungen der Parteien, der anderen Parteien. Wer hat die Todfallsaufnahme errichtet? Welche Angaben wurden dort gemacht? Warum wurden dort die 50 Kilogramm Gold nicht bekannt gegeben? Wie, also das sind alle, und würde ich die andere Person vertreten, sind das natürlich dann wieder die unangenehmen Situationen, die man vermeiden könnte, wenn man von Anfang an weiß, dass das jetzt kein Spaßtermin ist. Und ich weiß nicht, wie ist das bei den Notaren, kommt mir vor, verzeih mir Andreas, wenn ich so flapsig frage, bin ich mir nicht sicher, ob das von allen Gerichtskommissären diese Ernsthaftigkeit gelebt wird.
Das glaube ich schon.
Also
das
hin und wieder habe ich schon auch Fälle erlebt, wo dann die Todfallsaufnahme gar nicht von einer Juristin aufgenommen wird, sondern von der Kanzleimitarbeiterin ABC. Und dann kommt dann kurz das Substitut rein, das sollte natürlich auch nicht sein.
Man kann vielleicht ein vorbereitendes Gespräch durch jemand anderen führen, aber die Todesfallaufnahme muss vom Notar oder seinem Substituten errichtet werden und die erfolgt in seiner Verantwortung, und da stimme ich dir schon zu. Da ist größte Sorgfalt geboten. Ich glaube schon, dass die Kolleginnen und Kollegen das alle so machen. Aber man muss sich solche Dinge ja immer wieder aufs Neue vor Augen halten und sich immer wieder bewusst werden der Bedeutung und der Präzise bleiben. Weil natürlich, wenn du jährlich, wie zum Beispiel in meiner Kanzlei, circa 300 Verlassenschaftsverfahren abwickelst und dann entsprechend viele Todesfallaufnahmen hast, da muss man schon aufpassen, dass man das nicht beginnt, an irgendeiner Stelle ein bisschen locker zu nehmen. Und es besteht ja auch die besondere Gefahr, dass, und das ist sehr häufig so, dass Verlassenschaftsverfahren ganz unauffällig beginnen. Man hat das Gefühl, das ist alles Eitelwonne. Und erst in einigen Monaten stellt sich dann heraus, es ist überhaupt nicht Eitelwonne, es gibt einen Riesenkrach. Das heißt, von Anfang an präzise sein, sorgfältig sein, halte ich für ganz wichtig. Und nur ein Beispiel zu dem noch und abschließend zur Todesfallaufnahme. ist mir auch schon immer wieder vorgekommen. Es wird zum Beispiel bekannt gegeben, dass die zwei Konten bei der Bank XY, und dann macht man als Gerichtskommissar die Anfrage bei der Bank und dann stellt sich heraus, ja, es gibt die zwei Konten, aber es gibt noch 15 Kleinbetragssparbücher. Weil manche noch irgendwie so glauben, die muss man nicht ganz angeben, das sind irgendwie so anonyme Sparbücher, geistert noch herum. Mittlerweile werden ja diese Kleinbetragssparbücher grundsätzlich alle von den Banken beauskunftet. Und das kann dann schon unangenehm sein, wenn zum Beispiel die Alleinerbin diese Auskunft nicht vollständig, vielleicht absichtlich nicht vollständig, weiß man dann natürlich nicht, abgegeben hat und es dann zum Beispiel eine Pflichtteilsberechtigte gibt, die sich fragt, na, ist da etwas versucht worden, meine Pflichtteilsbemessungsgrundlage zu reduzieren. Also an alle Parteien bei der Todesfallaufnahme gerichtet, es zahlt sich nicht aus, vollständig und richtig angeben.
Es ist ja eigentlich auch, deswegen finde ich es ja auch immer, auch deswegen finde ich es so schön, wenn wir miteinander plaudern, weil mir gerade auffällt, es ist natürlich interessant, von welch verschiedener Perspektive wir an die Themen herangehen, nicht? Aufgrund unserer Berufserfahrung. Für dich ist die Todfallsaufnahme, wie du es jetzt beschrieben hast, ein Vorgang, der im Jahr hunderte Male vorkommt. Mhm. Für mich als potenzieller Prozessanwalt ist es ein Faktum, dass ich sage jetzt irgendwas, 30 Mal im Jahr genau analysiere in einem strittigen Verfahren,
wo ich nach
jedem Beistrich schaue, ob da vielleicht irgendwas übersehen oder falsch angegeben wurde. Und das sind natürlich.
Aber das macht den Austausch so wertvoll.
Gut, also.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr in anderen Themen hängen bleiben. Ja,
wir kommen schon weiter.
Also wir kommen weiter, gut.
Also der,
na gut, aber setzen wir unseren Fall fort, oder, ja, Christian? Bitte, jetzt haben wir diese Todesfallaufnahme errichtet und jetzt macht der Gerichtskommissar im nächsten Schritt Anfragen bei den Banken etc. Und hilft der Erbin, das Vermögen zu erheben. Und so läuft es in der Praxis, sobald der Gerichtskommissar nach der Aktenlage den Eindruck hat, das Vermögen vollständig erhoben zu haben, lädt er dann die Ehegattin zu einem weiteren Termin. Und jetzt kommen wir zu dem Thema der Erbantrittserklärung. Jetzt gibt er ihr nämlich Gelegenheit, eine Erbantrittserklärung abzugeben. Und da beginnt natürlich jetzt eine sehr ausführliche Besprechung, Erörterung, Belehrung der Partei, unserer Ehegattin, über alle Möglichkeiten, die sie jetzt hat, die Erbschaft anzunehmen, wie sie sie annehmen kann, dazu kommen wir gleich, die Erbschaft vielleicht doch nicht anzunehmen, weil wir drauf gekommen sind, dass sie vielleicht überschuldet ist, die Erbschaft. Da ist es jetzt ganz wichtig, dass wir uns alle Varianten der Erbschaftsannahme und der Erbschaftsausschlagung anschauen.
Andreas, mach das bitte.
Dann mache ich das.
Mach du das. Ich sage nur einen Satz vorweg. Ich erinnere daran, was wir festgehalten haben. Das Erbrecht ist entstanden, ist angefallen. Und jetzt kommt die Ergänzung. Niemand ist, wenn man so will, gezwungen, Erbe zu werden. Mhm. Man hat eben die Wahl. Und wie wird das umgesetzt, lieber Andreas?
Ja, ich belehre die Ehegattin dann darüber, dass sie entweder die Erbschaft annehmen kann oder nicht. Und wenn sie die Erbschaft annehmen möchte, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das zu tun. Sie kann entweder eine unbedingte Erbantrittserklärung abgeben oder eine bedingte Erbantrittserklärung. Und über die unterschiedlichen Rechtswirkungen dieser Erbantrittserklärungen muss man dann ausführlich belehren. Bei der unbedingten Erbantrittserklärung ist es so, dass unsere Ehegattin für Schulden, falls der Ehegatte Schulden hinterlassen haben sollte, vielleicht Schulden, die wir heute noch nicht sehen, die später hervorkommen, unbeschränkter Höhe nach haftet. Das heißt, nicht nur in der Höhe des Wertes des Nachlasses, der Verlassenschaft, die sie übernehmen wird, sondern auch darüber hinaus. Und auf diese besondere Haftungsgefahr bei allfälligen überhohen Schulden der Verlassenschaft muss man den zum Erben Berufenen, unsere Ehegattin, nachdrücklich belehren, das festhalten und ihr Gelegenheit geben, das gut zu überlegen, ob sie sich zutraut, eine unbedingte Erbantrittserklärung abzugeben oder ob sie den sichereren Weg gehen möchte, nämlich eine bedingte Erbantrittserklärung abgeben möchte, bei der es nicht zu dieser unbeschränkten Haftung kommt, sondern bei der sie wertmäßig beschränkt haftet, nämlich nur in der Höhe des Wertes der übernommenen Nachlassaktiva. Allerdings, und darauf muss man dann natürlich auch hinweisen, hat die bedingte Erbantrittserklärung, diese Sicherheitsvariante, einen, wenn man so will, verfahrensrechtlichen Nachteil für unsere Erbin, nämlich dann setzt ein amtswegiges Verfahren, bei dem der Gerichtskommissär die Nachlasswerte genauer erheben muss, nämlich insbesondere muss dann das gesamte bewegliche Vermögen geschätzt und inventarisiert werden und erst nach vollständiger Vermögenserhebung beurkundet dann der Gerichtskommissär das sogenannte Inventar, das ist die abschließende Vermögensaufstellung und das natürlich mit einem gewissen Zeitaufwand, aber auch mit Sachverständigengebühren etc. verbunden. Und das muss man alles der berufenen Erbin schildern und sie abwägen lassen in Ruhe, welchen Weg möchten sie gehen, unbedingte oder bedingte Erbantrittserklärung. Das ist einmal grob das Wesentliche, das da in die Belehrung
oder Ausschlagung.
Oder natürlich Ausschlagung, aber da, das habe ich mir jetzt bewusst noch aufgespart, weil da muss man noch ein bisschen genauer sein aus meiner Sicht, weil es kann natürlich sein, also wenn wir schon sehen, aufgrund der Aktenlage, Nachlassüberschuldung, alles sehr unübersichtlich, negativer Nachlass, dann kann man natürlich auch eine Erbentschlagung erklären zu Protokoll, aber da bin ich immer sehr vorsichtig und häufig ist es ja so, dass man noch nicht ganz genau weiß, ob da wirklich eine Überschuldung ist, ob es vielleicht noch positiv wird, manchmal schlummert da irgendwas im Hintergrund und da rate ich immer dazu, keineswegs zu schnell eine Erbentschlagung zu erklären, sondern sich Zeit zu lassen. Und das ist sozusagen die vierte Variante oder die eine Variante zur Erbentschlagung, dass der berufene Erbe einstweilen erklärt, sich noch nicht am Verfahren zu beteiligen, noch keine Erbentschlagung abzugeben und noch zuzuwarten. Und so eine, man nennt das in der Praxis Nichtbeteiligungserklärung, führt dazu, dass das Gericht einen Verlassenschaftskurator bestellt. Das ist ein Vertreter der Verlassenschaft, über den wir schon immer wieder in unseren Folgen gesprochen haben, der gleichsam anstelle der Erbin die gesamte Verlassenschaft abwickelt. Was heißt das? Der kümmert sich darum, dass die Nachlassaktiva verwertet werden, dass Bankguthaben eingezogen werden, dass zum Beispiel eine Mietwohnung gekündigt, geräumt, zurückgestellt wird. Er schaut sich den ganzen Nachlass an, so ähnlich wie ein Masseverwalter, der realisiert das alles. Und dann wird am Ende dieses Verfahrens, wenn der Verlassenschaftskurator alles erledigt hat, noch einmal das Vermögen genau angeschaut, eine, wenn man so will, eine Schlussrechnung gemacht und dann bekommt im Verfahren die Partei, unsere Ehegattin, noch einmal die Möglichkeit, auf Basis jetzt der vollkommenen Realisierung des Nachlasses sich zu entscheiden, ob sie vielleicht nun doch eine Erbantrittserklärung abgeben möchte. Also ich bin bei diesen Erbentschlagungen vorsichtig und rate immer dazu, da eher zuzuwarten und erst ganz am Ende des Verfahrens allenfalls eine Entscheidung zu treffen.
Finde ich sehr, 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 sehr spannend. Ich hätte ein paar Bemerkungen dazu. Erstens, ergänzend zu dir, vielleicht eine ganz, ganz, ganz wichtige Information für alle. Wenn eine Erbentschlagung oder Erbantrittserklärung vom Gerichtskommissär entgegengenommen ist, dann biegt die. Sie ist unwiderruflich, unumkehrbar. Mit Blick auf die zwei Varianten der Annahme der Erbschaft, nämlich mit der Rechtswohltat des Inventars bedingt oder unbedingt, können Sie in die für Sie schlimmere Variante wechseln, von bedingt zu unbedingt, das kann man ändern, ja. Aber nicht nicht umgekehrt zur Heilung. Das bedeutet, unumkehrbar, höchst sensibel, Vorsicht, nicht vorschnell. Wenn ich zur Erbsenschlagung komme, die du erwähnt hast, stelle ich mir die Frage, ob es überhaupt jemals einen Fall gibt, in dem ich es zulassen würde, dass sich meine Mandantin entschlägt. Ich verrate, den gibt es nicht. Mhm. Wir entschlagen uns nie. Mhm. Denn du hast jetzt skizziert den Hinweis von dir, ich glaube, du hast das vierte Variante, dass sie erklärt, sich am Verfahren nicht zu beteiligen. Das ist, glaube ich, recht angenehm für den Gerichtskommissär, wenn die so eine Erklärung abgibt. Ich als Prozess oder als Anwalt würde sagen, die geben wir nicht ab. Wir machen die fünfte Variante. Und die fünfte Variante lautet, wir bedanken uns für die Belehrung und gehen nach Hause und wollen uns die Sache überlegen. Wir lassen alles in Schwebe. Was macht dann der Gerichtskommissar? Das ist unangenehm für den Gerichtskommissar, denn was passiert jetzt? Ja, die Verlassenschaft ist unvertreten. Musst du sagen,
er macht. Das kann ich wirklich sagen. Ja, also das führt zum selben Ergebnis wie die vierte Variante, weil wenn ihr das macht, dann wird der Gerichtskommissär die Partei zugleich auffordern, eine allfällige Erbantrittserklärung abzugeben, setzt ihr eine Frist von zumindest 4 Wochen. Und wenn diese Frist dann verstrichen ist und sie in dieser Zeit keine Erbantrittserklärung abgegeben hat, dann ist sie im weiteren Verfahren nicht mehr zu beteiligen. Und das löst also genau die gleiche Wirkung aus.
Ach, du bist ja nicht zu beteiligen. Aber sie kann, ergänze gleich bitte, sie kann jederzeit bis zum Ende des Verfahrens auch wieder hereinkommen und sagen, die Erbantrittserklärung
abgeben. Ich wollte nur darauf hinaus, das ist die gleiche Folge, wie wenn sie gleich die Nichtbeteiligungserklärung abgeben würde. Diese Nichtbeteiligungserklärung, die es im Gesetz gar nicht gibt, ist ja nur eine, wenn man so will, eine praktische Verkürzung der Rechtsfolge des § 157 Absatz 3. Aufforderung zur Abgabe einer Erbantrittserklärung, ungenützte Frist, einstweilige Nichtbeteiligung. Und um diesen Prozess, wenn man schon weiß, dass man keine Erbantrittserklärung abgeben möchte, zu verkürzen, hat sich in der Praxis diese Nichtbeteiligungserklärung etabliert. Also die fünfte Variante ist, glaube ich, eine Scheinvariante.
Ja, aber Achtung, Andreas, vielleicht machen wir auch 2 Folgen drüber, aber es ist halt
ich glaube, wir brauchen 2 Folgen.
Ja. Macht ja nichts, entspann dich. Ja. Wir müssen das jetzt nicht gleich fertig bringen, alles. Denn mich irritiert diese Praxis, die du beschreibst und die sicherlich gar nicht gäbe. Mich irritiert die Praxis, in der der Gerichtskommissär extrem fürsorglich, bitte mich nicht falsch zu verstehen, also das ist ja alles getragen von einem Fürsorgegedanken des Gerichtskommissärs, die du beschrieben hast, beteiligen Sie sich vorerst nicht, wir bestellen einen Kurator, der wird einmal alles verwerten und dann schauen wir, was rauskommt. Was irritiert mich dabei? Es wird die aktive Suche, das Streben nach einer Erbantrittserklärung hinausgeschoben und es wird etwas vermieden, das ich jetzt provoziert hätte und was du jetzt skizziert hast, nämlich, ich mache es ganz anders, ich bin der Gerichtskommissär, ich sage zur Mandantschaft, bitte seien Sie mir nicht böse, ich habe keine Zeit für irgendwelche Kuratoren, ich gebe Ihnen eine Frist, nehmen Sie die Erbschaft an oder nicht. Wenn Sie die Erbschaft nicht annehmen, so wie du beschrieben hast, dann sind Sie vorläufig nicht beizuziehen, dann frage ich den Nächsten, der in Betracht kommt, warum mit dem Antritt der Erbschaft, wir haben das schon einmal erklärt, ist verbunden das Recht zur Verwaltung und Vertretung der Verlassenschaft, sodass es keinen Kuratoren gibt. Und das ist natürlich ein ganz anderes Prozedere als jenes, welches du skizziert hast. Ich kann mir vorstellen, dass es Konstellationen gibt, nämlich genau das Beispiel, das wir gebracht haben. Völlig unstrittig, dass das diese eine Person ist. Wir nehmen ihr nur diese Belastung der Verwaltung ab, um herauszufinden, wie viel jetzt da vorhanden ist.
Genau, das war mal der einfachste Fall. Ja. Genau.
Entschuldige, wenn ich so frech bin und vorlaute, das verstehe ich, das lasse ich mir reden. Aber ich warne davor, das sozusagen zum Usus zu machen. Denn in dem Moment, in dem potenziell auch noch andere Erben beteiligt sind, sollte man als Gerichtskommissar, glaube ich, schon danach trachten, möglichst schnell Erbantrittserklärungen zu erhalten. Und jetzt bin ich gleich still.
Ja.
Wechsel wieder die Perspektive aus der Sicht der Person, der Witwe, ja, die wir da beschreiben. Besteht dennoch höchstes Interesse, nicht vorschnell eine abzugeben? Nicht? Also ich wechsle jetzt immer da diese Perspektive.
Du bist ja gleich bei strittigen oder schwierigeren erbrechtlichen Fällen. Ich habe ganz bewusst dieses Beispiel mit der Nichtbeteiligungserklärung bei unserem einfachen Fall der Ehegattin gebracht. Ne? Um nur, ich wollte es nur in Verhältnis setzen, mögliche Überschuldung.
Ja.
Ehegattin weiß nicht, ob sie abgeben soll, in einer völlig einfachen erbrechtlichen Lage. Und da ist die Nichtbeteiligungserklärung schon der bessere Weg, als sich zu verschweigen, weil durch die Aufforderung und Fristsetzung vergeht Zeit. Hm. Und diese Zeit bedeutet Mieten zum Beispiel etc. Okay, ja. Und wenn man sagt, schauen wir, dass wir jetzt den Prozess optimieren, Sie wollen auf Sicherheit gehen, noch keine Erbanrechtserklärung abgeben, dann erklären Sie jetzt gleich die Nichtbeteiligung. Wir schauen, dass wir das Verfahren, die Verlassenschaft rasch abwickeln und dann ist es in Ihrem Interesse, dass man da nicht eine Frist setzen muss.
Das meine ich nur. Ich muss auch dazu sagen, das sind ja genau dann Fälle oder Konstellationen, die mir in meiner Berufstätigkeit natürlich nie begegnen.
Ja, ja, ja.
Nicht, weil das wirklich
ist ganz typisch.
Aber es ist offensichtlich Fälle. Ganz typisch, deswegen lerne ich dazu. Ein Kontrapunkt, nicht ein Kontrapunkt, ein Ergänzungspunkt. Was mir hin und wieder untergekommen ist oder unterkommt bei Gerichtskommissären, die anders arbeiten als du, und davor will ich hier aus den Gründen, die du beschrieben hast, warnen, nämlich manche, ich will nicht sagen drängen, aber haben es besonders eilig, dass die Beteiligten gleich einmal Erbantrittserklärungen abgeben. Gleich beim ersten Termin, ein großes Protokoll, alles ist schon vorbereitet. Und ich war ja nicht dabei, ich weiß es nicht. Ich sehe ja dann immer nur im Nachhinein diese Protokolle. Und das sind natürlich bedingte Erbantrittserklärungen, so von wegen, dann kann ja eh nichts passieren und möglicherweise wird das so transportiert. Und davor will ich warnen, nämlich wovor? Du hast das eh schon beschrieben. Bedingte Erbantrittserklärung bedeutet, sie haften mit ihrem persönlichen Vermögen am Ende nur bis zum Wert der Aktiva. Das klingt irgendwie recht harmlos, aber wenn das ausgeschöpft würde, bedeutet es am Ende, sie haben nichts davon, plus sie haben unendlich viele Stunden an Scherereien, mühsam Aufwand, Notartermine und fragen sich die ganze Zeit, warum muss ich mir das Ganze antun, nur weil ich damals im Februar vorschnell irgendwas unterschrieben habe.
Und, also, und am Ende, das muss man auch sagen, auch die bedingte auch eben unwiderrufliche Erbanrechtserklärung. Ja. Das ist, du sagst das völlig richtig, sehr nett, wenn man sagt, an sich kann nichts passieren. Ja, sehr verkürzt gesagt, es kann sehr viel passieren, muss man dazu sagen. Es gibt zwar keine Haftung über den Wert des Nachlasses hinaus, aber man kommt in Verantwortungspositionen und daraus können sich aber schon Haftungen ergeben. Ja. Nicht nur Mühen, sondern auch Haftungen. Also da bin ich ganz bei dir. Eine Ergänzung noch zur Erbentschlagung, weil du völlig richtig gesagt hast, und ich sage das auch wieder immer wieder bei Seminaren, auch bei uns, ich protokolliere niemals eine Erbentschlagung.
Ja.
Nur in bestimmten Fällen, ich sage es jetzt genau, ich protokolliere niemals eine schützende, eine abwehrende Erbentschlagung, weil das ja unnötig ist, sondern es reicht immer schlicht keine Erbantrittserklärung abzugeben. Die Erbentschlagung bekommt nur dann einen Sinn, wenn gewünscht ist, dass es entsprechende Reflexwirkungen für die erbrechtliche Lage gibt. Ich entschlage mich, damit in weiterer Folge mein Sohn zum Zug kommt. Ich entschlage mich, dass meine Mutter allein erbt. Also dort, wo ich die erbrechtliche Lage bestimmen möchte, mich sozusagen in Reflexwirkung zugunsten anderer zurückziehen möchte, da hat die Erbentschlagung ihren Sinn. Aber nur abwehrend vor Schulden,
ein ganz wichtiger Hinweis, weil er mich korrigiert, ergänzt, und du hast vollkommen recht, natürlich. Wenn diese Erklärung mehr ist als ein Fahrenlassen, wenn sie sozusagen gestaltenden Zweck hat, wobei sich da sehr interessante Fragen auftun, über die wir jetzt nicht näher eingehen, wegen qualifizierter Erbsentschlagung, das machen wir ein anderes Mal. Jetzt sind wir mal bei den Grundlagen. Dann ist dieses Institut natürlich beachtlich. Die bedingte, wir haben jetzt herausgearbeitet, dass eigentlich die bedingte auch gefährlich ist, nämlich gefährlich ist. Jetzt frage ich mich oder frage dich, mit Blick auf diese unbedingte Erbantrittserklärung, die ich persönlich noch niemals irgendjemand Konkreten geraten habe. Und die paar Fälle, in denen die Mandanten mir gesagt haben, wir wollen eine unbedingte abgeben, habe ich sie ihnen ausgeredet. Jetzt meine Frage an dich, wie oft kommen bei dir unbedingte Erbantrittserklärungen vor? Ist das tatsächlich üblich? Pourquoi? Warum? Yeah. Was ist der Vorteil? Ja, okay, es gibt kein Inventar, hast du beschrieben, enorme Schätzungen, aber dieses Risiko, der Christian Rabl stirbt, er hinterlässt ein unglaublich tolles Vermögen, alle sind sich sicher, die Hinterbliebenen, bitte unbedingt Erbantritt erklären, wir wollen recht rasch Eigentümer sein dieser Schätze. Und zwei Jahre später kommt irgendjemand und sagt, der Verstorbene hat mich falsch beraten, da entsteht eine Schadensersatzpflicht von 300 Millionen Euro. Sie haften mit ihrem gesamten Vermögen dieses Risiko.
Ja.
Wie bändigst aber du das bei Menschen, Christian, die du nicht kennst?
Ich kann dir sagen, es kommen unbedingte Erbantrittserklärungen in der Praxis extrem häufig vor.
Ah, wirklich?
Weil? Weil es in der Praxis sehr, sehr häufig den Fall gibt, dass die Vermögensverhältnisse extrem übersichtlich und klar sind. Und die Verwandten, seien es die Kinder, sei es der Ehegatte, die Ehegattin, eine absolute Gewissheit darüber haben oder glauben zu haben, dass es keine Überschuldung geben kann. Und dann ist es den Leuten oft wirklich wichtig, eine unbedingte abzugeben und da keine Schätzungen zu veranstalten. Ich rate natürlich, weißt du, ich bin da ja in einer anderen Position als Gerichtskommissar, ich rate ja nicht, ich belehre nur.
Ja, ja? Natürlich.
Und du kannst dir nicht mehr machen, als wirklich ganz, ganz, heute habe ich es wieder zweimal gemacht, ganz, ganz genau zu belehren und auch darauf hinzuweisen, nämlich nicht nur sie, die Parteien mit der Rechtsbelehrung allein zu lassen, sondern auch ein bisschen weiterzugehen und hinzuweisen, ja, wo könnten denn typischerweise Haftungsgefahren lauern, an die der vielleicht nicht denkt? Ja. Was hat denn der Verstorbene beruflich gemacht? Du hast von dir gesprochen. Also bei Rechtsanwälten gibt es nur die bedingte Erbantrittserklärung. Ja. Bei Architekten ne? und so weiter. Ja? Aber das ist auch etwas, an das viele Leute natürlich nicht denken. Ja. Oder kann es vielleicht im privaten Bereich Schulden geben? Kann es sein, dass er irgendwo vielleicht privat ein Darlehen aufgenommen hat? Denken Sie nach. Was war denn der Verstorbene? Wie hat sich der verhalten? Gibt es da irgendwie? Denken Sie nach. Und da muss man natürlich auch sagen, und Sie müssen sich nicht heute entscheiden, wenn Sie nicht ganz sicher sind. Also wir haben es nicht eilig. Sie kriegen noch eine Frist. Selbstverständlich denken Sie in Ruhe darüber nach, bevor Sie eine unbedingte Erbantrittserklärung abgeben. Und das muss man sagen, natürlich als Vertreter, als Rechtsberater jetzt in deiner Position, oder ich bin ja auch immer wieder auch Vertreter von Erben, ist es natürlich auch ganz wichtig, diese Belehrung hervorragend zu dokumentieren.
Oh ja.
Und natürlich immer dann doch den Rat in Richtung
natürlich,
der bedingten
Erbantrittserklärung.
Da gibt es ja diese eine Haftungsentscheidung vom obersten Gerichtshof, wo die Belehrung durch den Rechtsanwalt über die Folgen der unbedingten Erbantrittserklärung als ungenügend erachtet wurde. Da ist festgestellt worden, er hat nur gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber sind Sie wirklich sicher, dass es keine Schulden gibt? Weil nur wenn es keine Schulden gibt, können wir eine unbedingte Erbantrittserklärung abgeben. Und dann hat er gesagt, ich bin mir sicher, dass es keine gibt. Und dann kam es doch zu Schulden und zu einer Haftung. Und dann hat es geheißen, dieser Hinweis auf die Schulden, das war zu wenig. Er hätte noch genauer belehren müssen. Also ich möchte nur sagen, ja, da muss man wirklich.
Und daher auch wieder interessant, aus welcher Perspektive man kommt. Wo es mir nur besonders auffällt und wo ich es nicht verstehe, sind jene Fälle, die ich jetzt kurz beschreibe, nachdem ich noch darauf hinweise, was wir vorhin nicht gesagt haben, geben Sie eine unbedingte Erbantrittserklärung ab, dann haben Sie als Erbin selbst bekannt zu geben, welches Vermögen vorhanden ist. Sie geben eine Vermögenserklärung ab. Das klingt dramatischer, als es ist. Es ist eine Auflistung aktiver und passiver. Typischerweise aufgrund der Informationen, die der Gerichtskommissär gesammelt hat durch die Abfrage bei den bekannten Banken. Und ich habe durchaus auch schon Fälle gehabt, in denen der einzige Unterschied zwischen der Aufzählung der aktiver und passiver unter der Überschrift Vermögenserklärung zu im Fall der bedingten Erbtrittserklärung der Titel ist, nämlich dort hieß dann Inventar. Und was will ich damit sagen? In jenen Fällen, in denen Sie nicht mit komplizierten, teuren Schätzungen konfrontiert wären,
ja,
gibt es kaum einen Grund, die unbedingte Erbentrittserklärung
zu wählen. Absolut, Christian.
Und bei Liegenschaften nicht, wenn es unstrittig ist, muss die Liegenschaft nicht geschätzt werden.
Genau,
der dreifache Einheitswert kann eingesetzt werden. Die Fahrnisse, die Schätzung der Fahrnisse des Inventars zu Hause, die ist oft recht unauffällig, nicht aufwendig. Da marschiert der Schätzmeister durch und mit einem Termin ist das erledigt. Ich glaube, wo es wirklich teuer wird, typischerweise sind halt bei Gesellschaftsanteilen nicht, oder bei Unternehmen. Also
da sowieso, oder natürlich, wenn die Fahnisse, wenn das komplexer ist und so weiter. Aber das ist ein ganz wichtiger Hinweis und das kommt in der Praxis auch nicht selten vor, dass es in Wahrheit am Schluss gar nichts zum Schätzen gibt,
genau,
weil der Verstorbene war schon auf der Pflegestation, es gibt nur noch höchstpersönliche Fahnisse etc., dann sage ich den Parteien immer, bitte bedingte Erbentrittserklärung, es kostet sie nichts, ja, auch wenn sie es nicht brauchen, machen wir das bitte, überhaupt keine Frage. Und da möchte ich noch auf eine besondere Bestimmung hinweisen, dass es nämlich möglich ist, ausnahmsweise von der Schätzung abzusehen, wenn es offensichtlich nur Fahrnisse geringen Werts gibt, dann dürfen die, wie es heißt, unbestrittenen und unbedenklichen Angaben der Parteien zugrunde gelegt werden. Und gerade in so einem Fall, wo ich weiß, da ist nur noch das Gewand im Pflegeheim oder und so weiter, da mache ich das selbstverständlich und schicke nicht einen Sachverständigen ins Heim. Also in solchen Fällen kann man das, sollte man immer mit der bedingten Erbentrittserklärung vorgehen.
Wenn es schief geht, so wie ich es auch natürlich hin und wieder erlebe, das heißt, wenn Ihnen eine unbedingte Erbentrittserklärung herausgerutscht ist und die wird protokolliert, nein, dann können Sie sie nicht mehr zurücknehmen, das haben wir gesagt.
Ja.
Da gibt es aber noch eine Rettung für Sie, eine möglicherweise eine Rettung, und die lautet wie folgt. Diese Haftungsbeschränkung, die du so zutreffend beschrieben hast, die knüpft daran an, dass ein Inventar errichtet wurde, welches zu richten ist, wenn Sie eine bedingte Erbentrittserklärung abgeben. Aber das ist nicht der einzige Fall, in dem ein Inventar errichtet wird, wenn aufgrund anderer beteiligter Personen oder vielleicht sogar ausnahmsweise von Amts wegen, weil ein Minderjähriger beteiligt wäre, ein Inventar errichtet wird, hätten Sie als unbedingt erbantrittserklärter Erbe mit Blick auf Ihre Haftungsrisiken Glück gehabt, dann haften Sie auch nur bedingt. In einem Fall, den ich zuletzt hatte, da waren die Erbin war ganz verzweifelt, weil sie hat eine unbedingte Erbantrittserklärung abgegeben. Gott sei Dank gab es noch eine Pflichtteilsberechtigte, die mit ihr befreundet war.
Die
hat man dann höflich gebeten, als Pflichtteilsberechtigte haben Sie das Recht, ein Inventar, die Richtung eines Inventars zu beantragen. Und so kam die dann auch noch zu ihrer bedingten Haftung.
Ganz wichtiger Hinweis, Christian, ja, weil das kommt vor. Und da wird eben oft übersehen, was du jetzt so schön gesagt hast, nicht die bedingte Erbantrittserklärung löst die Haftungsbeschränkung aus, sondern das Inventar. Übrigens Zusatzfrage dazu, was wäre, wenn die Erbin, die Ehegattin zum Beispiel, diese unbedingte Erbantrittserklärung abgegeben hat und sie hat jetzt keine sie rettenden Kinder, die als Pflichtteilsberechtigte die Inventarisierung beantragen könnte, die Frage, ob sie als testamentarische Erbin und zugleich abstrakt Pflichtteilsberechtigte auch einen Inventarisierungsantrag stellen könnte, weil sie ja auch.
Ist das spannend. Jetzt,
wo also eine ganz wichtige,
jetzt, wo wir Schluss machen und das als erstes.
Heben wir uns das auf fürs nächste Mal.
Das ist aber wichtig.
Glaubst du wirklich,
nein, dass das
nein,
geht?
Nein, ich wollte es nur aufwerfen, die Frage, aber diskutieren wir es beim nächsten Mal.
Jetzt
hören wir auf,
also,
wie es ihm gut in guten Serien geht.
Also das ist wirklich dramatisch.
Bleiben Sie dran, in 14 Tagen kommt die Auflösung.
Ich muss aufhören, ich danke Ihnen. Alles Liebe, tschüss.
Danke.